Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon ist Bettina Schmieding. Die Mediengruppe Dumont will ihre Regionalzeitung abstoßen. Das berichtet der Branchendienst Horizont heute. In Australien könnten sich Dutzende von Journalisten, die über das Urteil gegen Kardinal Pell berichtet haben, wegen des Bruchs der Nachrichtensperre bald im Gefängnis wiederfinden. Ägypten und Venezuela fallen in diesen Tagen durch ein besonderes Verhältnis zwischen Politik und Journalismus auf. Und in Italien könnte die Abneigung des Innenministers gegen die Presse lebensgefährlich für Mafia-Berichterstatter werden. Eine Menge los in der Welt der Medien heute. Wie hatten thematisch die Qual der Wahl und Sie bekommen in den nächsten 25 Minuten bei Medias Res das Best-of. Die Dumont-Mediengruppe mit Sitz in Köln wird in der 12. Familiengeneration geführt, ist also ein Traditionshaus und einer der größten Zeitungsverlage Deutschlands. Nach Recherchen der Medienjournalistin Ulrike Simon will Dumont nun sein Kerngeschäft, also die Regionalzeitung, verkaufen. Dazu sollen Blätter wie der Kölner Stadtanzeiger, die Berliner Zeitung, die Mitteldeutsche Zeitung und die Hamburger Morgenpost gehören. Dumont selber hat unsere Bitte um Stellungnahme heute nicht beantwortet. Ich bin jetzt mit Ulrike Simon verbunden, die für den Branchendienst Horizont darüber berichtet. Frau Simon, woher stammen Ihre Informationen?
Da gibt es zwei Richtungen, zwei Quellen. Zum einen wird seit 2-3 Monaten darüber geredet, dass Dumont in Teilen zum Verkauf stünde. Und ich habe es jetzt öffentlich gemacht, nachdem ich die Kenntnis eben dieser Unterlagen bekommen habe, die existieren und die diversen Verlagen vorliegen, also potenziellen Käufern vorliegen. Die sind erstellt worden von einer Münchner Gruppe, von einem Münchner Unternehmen, Götz Partners heißen die, die eben solche Transaktionen begleiten. Und die haben im Auftrag von Dumont diese Unterlagen erstellt. Und da geht klar daraus hervor, dass sämtliche Regionalmedien inklusive Druckereien und zentralen Services und eben auch die Zeitung zum Verkauf stehen.
Hat Sie die Dimension dieses anzubahnenden Geschäftes überrascht?
Es erschüttert einen in so einem Moment natürlich. Überrascht insofern letztlich nicht, weil man schon die ganzen Jahre über gemerkt hat, dass das Haus Dumont nicht mehr das Interesse an Journalismus hat, dass die Zeitungen nicht über eine Perspektive verfügen, keine Perspektive bekommen von dem Haus. 4 Jahre nachdem der Verleger gestorben ist, Alfred Neven Dumont, ist jetzt ein Management an der Spitze, das nicht gerade medienaffin unterwegs ist.
Was würde denn überhaupt noch übrig bleiben, um Geld damit zu verdienen, wenn tatsächlich diese Regionalzeitungen abgestoßen werden?
Na, von Dumont, also die haben 3 Geschäftsfelder. Das größte, dass das immer das Herzstück war und auch wirklich das Unternehmensselbstverständnis verkörpert hat, das waren die Regionalmedien, die fielen weg. Was übrig bliebe, wäre Marketingtechnologie, das ist ein Geschäftsfeld. Da geht es um technische Lösungen und das zweite Geschäftsfeld ist Business Information, nennt sich das. Das ist das Geschäft rund um den Bundesanzeiger, das in Zukunft ja auch ungewiss ist, weil die Gesetzestexte, die ja bis dato dort veröffentlicht werden, künftig nur noch elektronisch erscheinen sollen. Also das ist aber das Einzige, was übrig bliebe, Marketing, Technologie und Business Information. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was über 12 Generationen hinweg, Sie sagten es, Dumont ausgemacht hat.
Einer der anderen großen Platzhirsche in Deutschland ist ja der Axel Springer Verlag. Der nutzt die digitalen Erlöse, auch um den Journalismus zu finanzieren. Jüngstes Beispiel Bild Politik, also ein Printmagazin, das jetzt gerade ja getestet wird in Hamburg. Bedeutet dieser Schritt das Ende des Journalismus für Dumont?
Also bei Dumont in der Tat, wenn die keine Regionalmedien mehr haben, sehe ich da in keinster Weise noch journalistische Ambitionen. Die wollen sie kappen.
Gibt es Interessenten?
Damit wäre Dumont wirklich diese Dynastie Dumont, die wäre damit zu Ende. Es wäre ein kleiner Techladen, der Technologie herstellt. Das ist ein kleiner Techladen, aber es hätte nichts mehr mit dem zu tun, was wir kennen.
Gibt es Interessenten für die Regionalverlage?
Ich habe mich bei den üblichen Verdächtigen, also bei den großen Gruppen umgehört. Wenn Sie sich überhaupt dazu äußern, was keiner wirklich offen tut, höre ich eine sehr begrenzte Resonanz heraus, ein sehr begrenztes Interesse heraus, insbesondere was das Paket anbelangt. Also das ganze Paket will, wie ich höre, niemand wirklich haben, dass die Boulevardzeitungen verlieren viel zu sehr. Berlin ist extrem schwierig. Einzelne Titel möglicherweise könnten Interesse wecken, aber das auch nur zu einem Verkaufspreis, der überschaubar sein sollte. Und dann wiederum müsste man sich fragen, was soll Dumont mit dem Rest machen, der dann noch wertloser ist, auf dem sie dann sitzen blieb. Also insofern, das Ganze ist in einem sehr frühen Stadium. Das wird sich jetzt entwickeln. Bis dato ist die Resonanz sehr gering.
Sollte dieses Konzept tatsächlich aufgehen, also die Zeitungen verkauft werden von Dumont aus Ihrer Perspektive als Medienjournalistin, Frau Simon, was würde das für den Zeitungsjournalismus in Deutschland bedeuten?
Es würde bedeuten, dass dass der Kampf ums Überleben einfach immer existenzieller wird. Ja. Dass die Titel verschwinden können, dass Journalismus, unabhängiger Journalismus, immer weniger Chancen hat. Und das wäre sehr, sehr schade.
Vielen Dank, die Medienjournalistin Ulrike Simon. Als im Dezember das Kindesmissbrauchsurteil gegen den australischen Kardinal George Pell erging, sollte nach dem Willen des Richters nicht darüber berichtet werden. Mit Hilfe einer Nachrichtensperre wollte das Gericht verhindern, dass die Jury eines noch ausstehenden Prozesses beeinflusst wird. Viele Medien haben sich nicht daran gehalten, auch Medien im Ausland, wie die Washington Post, und auch wir, der Deutschlandfunk, haben berichtet. Jetzt ist die Nachrichtensperre aufgehoben und gleichzeitig wurde bekannt, dass der Generalstaatsanwalt die Zwischenzeit genutzt hat, um über 100 Medienhäusern per Post den Bruch der Nachrichtensperre vorzuwerfen. Den Journalisten drohen jetzt Haftstrafen. Die Medienjournalistin Amanda Mead hat für den australischen Guardian darüber berichtet. Ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, ob Journalisten wegen des Bruchs der Nachrichtensperre jemals einem solchen Ausmaß an Strafverfolgung ausgesetzt waren.
Nein, nicht in diesem Ausmaß. Wo die größten Medienhäuser entschieden haben, die Nachrichtensperre zu brechen. Aber sie haben es in einer sehr zurückhaltenden Weise gemacht. Niemand nannte seinen Namen und was er getan hat. Sie haben es in einer subtileren Weise gemacht, aber das Gericht hat es sehr ernst genommen.
Lady Justice ist blind. Justiza ist ja blind, sagt man, aber es sieht so aus, als sei die australische Version dieser Dame irgendwie besonders blind. Kann jemand wirklich glauben, dass eine Nachrichtensperre eine Beeinflussung von Geschworenen verhindern kann heutzutage?
Well, look, I guess this jury was instructed by the judge not to look up anything about the case.
Ich glaube, diese Jury war vom Gericht angewiesen, nichts über den Fall nachzulesen. Und es musste ihnen glauben, dass sie das nicht tun. Alle, die im Gerichtssaal waren, haben sich positiv geäußert über die Art und Weise, wie fair das Verfahren ablief und wie gut die Jury gearbeitet hat. Die Artikel, die veröffentlicht wurden, wurden von den Webseiten genommen, auch wenn die Jury sie theoretisch in den Zeitungen lesen konnte, auch wenn dort der Name nicht erwähnt wurde. Als die Artikel veröffentlicht wurden, hatte die Jury bereits das Urteil gesprochen und war entlassen. Das Gericht hatte Angst, dass künftige Jurys in einem zweiten Prozess die Artikel lesen würden und voreingenommen gewesen wären. Aber heute hat die Staatsanwaltschaft entschieden, keinen zweiten Prozess zu führen. Also wurde die Nachrichtensperre aufgehoben und es durfte über den Prozess gegen Kardinal Pell berichtet werden. Und wir durften jetzt auch darüber berichten, dass 100 Briefe an Medienhäuser verschickt wurden, von den Unternehmensspitzen bis hinunter zu Reportern, Redakteuren, Produzenten nach dem Gießkannenprinzip. Und wir waren jetzt in der Lage, darüber zu berichten. Das hat bei den Medien zur Empörung geführt.
Is there an ongoing discussion in Australia? Gibt es eine Diskussion in Australien, ob das Gesetz geändert werden muss?
Oh yes, of course. I mean, there are a lot of people.
Ja, natürlich. Es gibt viele Leute, die deswegen sauer sind. Auch viele Medienhäuser. Sie haben gegenüber der Staatsanwaltschaft bestritten, dass sie gegen die Nachrichtensperre verstoßen haben und angekündigt, dass sie gegen die Anklagen vorgehen werden. Viele Medienhäuser halten das Gesetz in diesen Zeiten für lächerlich. Das Problem könnte dadurch gelöst werden, dass Gerichte nur mit Berufsrichtern besetzt werden. Aber aus verschiedenen Gründen hat der Bundesstaat Victoria nicht die Möglichkeit, einen Prozess nur mit Berufsrichtern durchzuführen. In anderen Bundesstaaten haben sie die Möglichkeit, auf die Jury zu verzichten und einen Prozess nur mit Berufsrichtern durchzuführen, was leichter zu kontrollieren ist.
What do you think? Werden Journalisten dafür ins Gefängnis kommen?
Ich weiß es wirklich nicht. Der Richter war damals so wütend, dass er sogar gesagt hat, dass die Veröffentlichungen Druck auf das Gericht und den Richter ausgeübt hätten, eine andere Entscheidung zu treffen. Und es sei eine sehr ernsthafte und ungeheuerliche Verfehlung gewesen. Er wollte deswegen ein Exempel statuieren. Und wenn Sie sich seine Äußerungen ansehen, klarer hätte er es nicht sagen können. Sicherlich werden nicht 100 Leute ins Gefängnis gehen. Es gab aber ein paar ernsthaftere Verfehlungen von Journalisten, die Titelgeschichten daraus gemacht haben, die sich Sorgen machen müssten.
Die australische Guardian-Journalistin Amanda Mead zu den Ermittlungen gegen Berichterstatter im Kindesmissbrauchsurteil gegen Kardinal George Pell. Eigentlich sah alles danach aus, als ginge der erste Gipfel zwischen der Arabischen Liga und der EU im Badeort Sharm el-Sheikh in Einmut über die Bühne bis zur Abschlusspressekonferenz. Auf die Frage eines deutschen Journalisten, ob sich der ägyptische Präsident bewusst sei, dass die EU nicht mit der Menschenrechtslage in Ägypten zufrieden sei, antwortete al-Sisi:
Niemand soll uns belehren. Hier spreche ich in aller Offenheit und Selbstvertrauen. Ihr werdet uns die Humanität nicht beibringen. Wir besitzen unsere Menschlichkeit, Werte und Moral. Und ihr habt eure Werte und Moral. Wir respektieren eure Werte. Respektiert auch unsere Werte und Moral, wie wir eure respektieren. Danke.
Tja, während Beifall in deutschen Pressekonferenzen verpönt ist, scheinen ägyptische Kollegen damit kein Problem zu haben. Unser Korrespondent Carsten Kühntop hat den Gipfel verfolgt. Was sagt diese enthusiastische Zustimmung zur Aussage des Präsidenten über das Verhältnis von Presse und Politik, Herr Kühntop?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe darüber auch nachgedacht, weil mich der Applaus natürlich auch verblüfft hat. Ich habe zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die eine ist, dass diejenigen, die geklatscht haben, örtliche Journalisten waren, die also für arabische Medienunternehmen arbeiten. Die sind in der Regel ja staatlich kontrolliert. Und wenn sie jeden Tag ja auch damit befasst sind, Halbwahrheiten verbreiten zu müssen, ja sogar Verschwörungstheorien, meine Güte, vielleicht kommt man irgendwann als Journalist an den Punkt, wo man anfängt, das zu glauben. Das ist dann vielleicht fast wie Gehirnwäsche. Und der andere Erklärungsversuch ist, man muss wissen, dass es in Arabien und bei den Arabern einen, wie ich glaube, tief sitzenden Minderwertigkeitskomplex gibt. Die Araber wissen sehr wohl, dass vor Hunderten von Jahren die Welt genau andersrum aussah. Da saßen wir in Europa im Dunkeln und es war Arabien, das leuchtete. Es waren arabische Forscher und Wissenschaftler, die zu Erkenntnissen damals kamen, von denen wir noch heute zehren. Das ist alles graue Vorgeschichte. Mittlerweile ist es eben genau andersrum. Wenn wir heute über technische Errungenschaften oder Fortschritte in der Wissenschaft reden, das kommt alles aus dem Westen oder aus Japan oder aus China, also aus dem Osten. Es kommt nichts aus Arabien. Und wir haben in arabischen Staaten keine einzige oder nur sehr, sehr wenige Hochschulen, die irgendwie international mithalten könnten, die tatsächlich auf westlichem Niveau wären. Und dessen, glaube ich, sind sich viele Leute bewusst. Und vielleicht brach das dann so ein bisschen in dem Moment raus. Ja, da hat der ägyptische Präsident den arroganten Western erstmal gezeigt und ihnen die Stirn geboten.
Also da hat man quasi, das empfindet man in Ägypten als eher abschneidend, wenn Journalisten Fragen stellen, die dem Befragten irgendwie zu nahe treten könnten. Können Sie uns was sagen, wie ist das Selbstverständnis der ägyptischen Journalistinnen und Journalisten? Was zählt die Pressefreiheit in dem Land?
Es ist nicht zu vergleichen letztlich mit unseren Medienunternehmen, mit der Art von Journalismus, um die wir uns jeden Tag zumindest bemühen. Wenn Sie hier die Zeitung aufschlagen oder die Fernsehkanäle sich anschauen, die Talkshows, die sind jetzt ja in Ägypten zum Beispiel sehr wichtig, Da sitzen zum Beispiel dann Leute, die halten minutenlange Monologe, die nicht anders zu verstehen sind als Lobreden auf die Regierung. Und mein Eindruck ist, dass Journalisten sich in diesem Teil der Welt eher ja als Riemen verstehen, sozusagen zwischen denen da oben und denen da unten. Also als sei es eher die Aufgabe von Journalisten, das nachzubeten, nachzuerzählen, was die oben denen da unten mitteilen wollen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass arabische Journalisten, dass jeder Einzelne fürchterlich und aus meiner Sicht sehr schlecht wäre. Das ist nicht der Fall. Es gibt hervorragende arabische Journalisten. Das Problem ist, dass die mittlerweile kaum noch das machen können, was sie eigentlich machen können sollten. Die sind gegangen worden oder sie sind gegangen, wenn sie die Möglichkeit hatten, sind sie ins Ausland gegangen oder man hat sie auch schlicht mundtot gemacht. Also allgemein muss man sagen, dass das allgemeine Niveau sehr niedrig ist. Auch so ein Sender wie Al Jazeera oder Al Arabiya, das waren Satellitenkanäle, die waren früher berühmt, weil sie wirklich guten Journalismus gebracht haben. Auch die sind abgestürzt, auch die sind auf Linie gebracht worden und denen nimmt man jetzt auch nichts mehr ab. Man weiß ganz genau, was man für Kost serviert bekommt und man weiß, was politisch dahinter steckt.
Mindestens 32 Journalistinnen und Journalisten sitzen in Haft in Ägypten. Wahrscheinlich denkt da jeder, er könnte der Nächste sein. Frage zum Schluss, ist den Kolleginnen und Kollegen in Ägypten da, ihr Verhalten zu verdenken?
Naja, mein Gott. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht zumindest geschwiegen und nicht applaudiert hätten, nicht, ehrlich gesagt. Denn ich meine, natürlich von arabischer Seite sagt man, wir haben eine andere Vorstellung von Menschenrechten, aber sorry, es ist nun mal so, die Menschenrechte sind in uralten Papieren sozusagen, Dokumenten festgelegt. Das ist nichts, worüber man diskutieren könnte. Und wenn ausgerechnet der ägyptische Präsident so etwas sagt, wir wissen, die Menschenrechtsorganisationen sagen, die Situation in Ägypten sei so schlecht, wie es selbst unter Mubarak nicht war. Dann zu applaudieren, ich weiß nicht, das hat von denen niemand verlangt. Es gab keine Klaköre da, das haben die aus eigenem Willen gemacht.
Carsten Kühntop über das Verhältnis von Politik und Journalismus in Ägypten. Danke sehr. Jorge Ramos ist das Gesicht der spanischen Nachrichten in den USA und arbeitet für den Sender Univision in Miami. Dieser Tage war er für ein Interview mit Staatschef Maduro in Venezuela. Er hat Maduro Bilder von Jugendlichen vorgezeigt, die im Müll nach Lebensmitteln suchen. Und das ist ihm gestern nicht gut bekommen.
Before I left the palace, they took me into a security room and they asked for our cell phones. We'll never have that interview again. They don't want the world to see.
Als er den Präsidentenpalast verlassen wollte, seien ihm seine Ausrüstung und sein Handy weggenommen worden und er sei über mehrere Stunden in einem Raum eingesperrt gewesen. Die Welt solle eben nicht sehen, was zurzeit in Venezuela passiere, sagt Ramos. Mehr über den Kollegen und Journalisten Jorge Ramos, seine Arbeit und die Fragen, die er Maduro gestellt hat, hat Michael Borgers für Sie online unter deutschlandfunk.de/mediasres zusammengestellt. Wer in Italien über die Mafia recherchiert und schreibt, ist in Lebensgefahr. Roberto Saviano ist einer der bekanntesten investigativen Journalisten in Italien und er steht auf der Todesliste der Mafia-Bosse ganz oben. Er und auch andere Journalisten, die über die Mafia berichten, leben und arbeiten unter ständigem Polizeischutz. Italiens Innenminister Salvini ist bekannt für sein gespaltenes Verhältnis zur Presse. Und jetzt gefällt es ihm, berichtet Thomas Migger aus Rom, den Polizeischutz für Journalisten wie Saviano zu überdenken. Dass die Gefahr äußerst real ist, ist in Videos zu besichtigen.
Das Video zeigt einen Journalisten der Rai, der in Ostia bei Rom am Eingang in einen Boxclub blutig geschlagen wird. Der Schläger heißt Roberto Spada und ist Chef einer mafiösen Bande in Ostia. Inzwischen sitzt er in Haft. Der Journalist ist Daniele Piervincenzi vom Rai-Reportageprogramm Nemo. Der Angriff auf den Journalisten ereignete sich Ende 2017. Mitte Februar dieses Jahres wurde Piervincenzi erneut brutal zusammengeschlagen in einem Stadtrandviertel von Pescara. Der Journalist recherchierte dort zur lokalen Kriminalität.
Vedetevi, non c'è niente di eroico.
Ich bin kein Held, sondern nur jemand, der in sozial gefährdeten Stadtvierteln unbequeme Fragen stellt. Daniele Piervincenzi genießt keinen Polizeischutz durch das Innenministerium, noch nicht. Mehr als 60 seiner Kollegen können ihre Arbeit nur noch mit Hilfe von Bodyguards ausführen, die ihnen vom Staat zur Seite gestellt werden. Journalisten und der Polizeischutz recherchieren nicht nur zur Drogenmafia, wie etwa Roberto Saviano. Es reicht, dass man, wie Piervincenzi, urbane Gegenden aufsucht, in denen der Staat abwesend ist und die lokale Kriminalität das Sagen hat. Es reicht auch, zum Thema Neofaschismus zu recherchieren, wie Paolo Berizzi von der Tageszeitung La Repubblica. Man wirft mir vor, dass dieses Thema für mich zu einer Obsession geworden sei. Das ist nicht der Fall. Mich interessiert dieses Thema, das zu einer großen Gefahr für Italien geworden ist. Italien wird immer faschistischer. Berizzi genießt Polizeischutz. Noch. Denn Innenminister Matteo Salvini droht seit kurzem damit, Journalisten, die er als unbequem einschätzt, diesen Schutz zu streichen. Vor allem einen Journalisten hat er auf dem Kieker, wirft dieser ihm doch ständig vor, zu wenig gegen die organisierte Kriminalität zu unternehmen.
Andremo a verificare tutti i servizi di vigilanza, tutti.
Wir werden jetzt mal alle diese Leute unter die Lupe nehmen, die Polizeischutz genießen. Auch Roberto Saviano. Dieser Schutz kostet ja viel Geld.
Saviano, con tutto rispetto.
Italiens berühmtester Anti-Mafia-Journalist reagierte prompt auf die Drohgebärde des Innenministers.
E secondo te, Salvini? Io sono felice di vivere così da 11 anni.
Was glaubt denn dieser Salvini, dass es mir Spaß macht, seit mehr als 11 Jahren unter Polizeischutz zu leben? Wenn man weiß, dass der Clan der Casalesi und die mexikanischen Narcos dich beseitigen wollen? Wenn Salvini glaubt, mir Angst einzujagen, dann täuscht er sich gewaltig.
Credi che possa avere paura di te?
Noch traut sich Salvini nicht, Saviano den Polizeischutz zu streichen. Aber bei anderen ihm gegenüber kritischen Journalisten, die weniger prominent sind, schlägt der Minister zu. Wie bei Sandro Ruotolo, einem investigativen Anti-Mafia-Journalisten der RAI. Anfang Februar strich das Innenministerium Ruotolo den Polizeischutz. Für mich ist klar, ohne Polizeischutz kann ich meine Arbeit nicht ausführen, sonst legt die Mafia mich doch sofort um. Die Todesdrohungen der Mafia verjähren ja nicht. Nach Protesten gegen die Streichung des Polizeischutzes für Ruotolo durch Kollegen, den Journalistenverband, Politiker und Intellektuelle, gab der Innenminister klein bei. Jetzt hat der Journalist wieder Polizeischutz, aber wer weiß wie lange. Einer Umfrage der Tageszeitung Libero zufolge sprechen sich inzwischen rund 50% aller Befragten dagegen aus, dass staatliche Gelder für den Polizeischutz von Journalisten bereitgestellt werden. Diese Geldmittel sollte man lieber, so auch der Innenminister vor einigen Tagen, für minder bemittelte Bürger ausgeben, anstatt für hochbezahlte Journalisten. Eine erschreckende Aussage, so die Tageszeitung La Repubblica. Kritischer Journalismus, so die Zeitung, habe heute in Italien einen sehr schweren Stand.
Thomas Mieger berichtete aus Italien.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ulrich Schönborn. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der in Oldenburg erscheinenden Nordwestzeitung. Wir werden uns auf der morgigen Titelseite mit dem Stopp von Tiertransporten in Nicht-EU-Länder beschäftigen, den das Land Schleswig-Holstein verhängt hat, und mal recherchieren, was dieser Schritt für Niedersachsen und den Nordwesten bedeutet. Wir sind hier ja eine Hochburg der Fleischproduktion und Verarbeitung. Außerdem wichtig für uns hier im Nordwesten ist das Thema Wolf. Sollte der niedersächsische Problemwolf von Rodewald heute noch erlegt werden, dann könnte auch das noch eine Schlagzeile werden.
Um Astrid Rosenfels Kinder des Zufalls geht es gleich nach den Nachrichten im Büchermarkt. Für Ihr Interesse an Medias Res dankt Bettina Schmieding.